SWR 2 Lesenswert Gespräch.
Ich begrüße Sie hier im ARD-Forum auf der Leipziger Buchmesse. Mein Name ist Katharina Borchert und hier soll es jetzt um den Mann gehen, der Mitte des 19. Jahrhunderts die Evolutionstheorie entdeckte. Und zwar parallel zu Charles Darwin, an den man ja normalerweise denkt, wenn man das Stichwort Evolutionstheorie hört. Dieser Mann, um den es heute gehen soll, heißt Alfred Russel Wallace. Der Name sagt Ihnen vielleicht nichts, denn er ist noch relativ unbekannt geblieben. Das könnte sich jetzt aber ändern mit einem Roman, der Wallace heißt. Er steht hier vorne. Der Autor ist Ansem Oelze und er ist jetzt hier bei mir auf der Bühne und ich freue mich sehr, dass er da ist. Hallo, Herr Oelze.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, Sie haben da einen Forscher ausgegraben sozusagen, Alfred Russel Wallace. Wie stießen Sie auf den? Wie haben Sie den aufgetan?
Ja, vielleicht bin teilweise ich auf ihn gestoßen und er ist ein Stück weit auch auf mich gestoßen, könnte man sagen. Also es war zunächst mal so, dass ich Anfang meines Studiums einfach so wie auch immer aus Zufall darauf stieß, dass es in der Wissenschaftsgeschichte öfters Fälle gegeben hat, wo zwei Leute unabhängig voneinander zur gleichen Zeit eine mehr oder weniger große Entdeckung gemacht haben. Und ich legte dann so eine Liste an mit Beispielen, weil ich dachte, das ist eigentlich ein schönes Thema für so eine Art Sachbuch, mal darüber zu erzählen, dass also etliche Leute in der Geschichte im Dunkeln geblieben sind, die eigentlich auch ins Licht gehören würden, wie große Entdeckerinnen und Entdecker. Und auf dieser Liste landeten irgendwie auch Darwin und Wallace. Ich weiß nicht mehr, wie ich von den beiden gehört habe. Irgendwie sind sie jedenfalls auf der Liste gelandet. Und die Liste verschwand dann auch wieder zunächst mal von meinem Schreibtisch. Aber die Idee tauchte ein paar Jahre später wieder auf. Vielleicht auch so eine Art Selektionsmechanismus. Und dann begann ich zu recherchieren zu den einzelnen Paaren, die ich da so auf dieser Liste hatte. Und als ich dann bei Darwin und Wallace angelangt war und mich mit Wallace beschäftigte, zum ersten Mal so richtig und eigentlich erfuhr, was es mit ihm wirklich auf sich hatte und wie sein Leben abgelaufen ist, stand er eigentlich gleich als Romanfigur vor mir, weil ich dachte, es liegt eine solche Ironie des Schicksals darin, dass er sich beschäftigt hat mit der Frage, warum sind die Dinge so, wie sie sind? Und warum sind die einen erfolgreich und die anderen nicht erfolgreich? Und er hat ja diese Frage perfekt beantwortet mit Blick auf Arten. Und er hätte sie auch für sein eigenes Leben stellen können. Vielleicht hat er sie sich auch gestellt. Mich hat es jedenfalls gereizt, diese Frage an seiner Stelle zu beantworten in Romanform.
Und ist es auch ein interessanter Charakter für Sie gewesen, Wallace?
Absolut, aus ganz verschiedenen Gründen. Also zunächst mal, weil ich ohnehin auch so Forscherfiguren mag, gerade so auch das 19. Jahrhundert ist, finde ich, eine sehr spannende Zeit, wenn man bedenkt, was alles so passiert ist mit der Industrialisierung, die Erfindungen, die getätigt worden sind. Wallace selbst hat auch gegen Ende seines Lebens ein Buch geschrieben über das 19. Jahrhundert, wo er so ein bisschen resümiert, was in dem Jahrhundert alles so entdeckt worden ist im Vergleich zu vorigen Jahrhunderten. Also es ist eine ganze Fülle von Sachen da passiert und er war da natürlich mittendrin und bereiste also diverse Weltgegenden. Das hat mich gereizt, also auch dieser Hauch von Exotik, der da so drin liegt, aber eben dann auch allein diese Forschernatur, die ja, wie ich dann so feststellte, auch gewisse Parallelen zu einem Schriftstellerleben hat, was ich dann mit Wallace und durch Wallace, muss man sagen, anfing zu führen. Davor war ich nie schriftstellerisch tätig, hatte das auch nie vor zu sein, aber dann trat er in mein Leben und ich begann dann also über ihn zu schreiben und stellte dann fest, naja, er war da jahrelang teilweise im Regenwald zum Beispiel unterwegs und wusste eigentlich nie so recht, ob das, was er da tut, jemals irgendwie zu irgendetwas führen wird. Und so ging es mir auch, wenn ich da so tagtäglich am Schreibtisch saß, dass ich dachte, na gut, du arbeitest jetzt an etwas, von dem du meinst, es sei ein Romanmanuskript, aber ob es jemals zwischen zwei Buchdeckeln landet, das ist noch ganz dahingestellt.
Ja. Nun, Sie sind ja auch Wissenschaftler, Sie sind Philosoph, studierter, promovierter Philosoph. Sie arbeiten an der Ludwig-Maximilian-Universität in München und das ist vielleicht auch ein Thema als Forscher, dass man forscht, aber immer noch nicht weiß, wohin die Reise geht.
Ja, ich glaube, das gehört zu jedem Wissenschaftleralltag dazu, dass man das in den wenigsten Fällen weiß. Natürlich hat man gewisse Hypothesen, mit denen man startet. In der Philosophie vielleicht weniger, aber in dem, was man so als harte Wissenschaften bezeichnet, ja. Und ich glaube, es gibt viel, viel mehr Fälle, wo dann Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am Ende des Tages merken, dass es zu nicht so viel geführt hat oder nicht zu dem, was sie sich erhofft hatten. Und dann müssen sie irgendwas Neues beginnen oder weitersuchen. Insofern, ja, ist das genau der Fall.
Sie sagt gerade, Sie finden das 19. Jahrhundert so spannend. Ich meine, das 19. Jahrhundert ist auch ein Jahrhundert, wo die Wissenschaften explodierten im Grunde, wo einfach eine unheimliche Menge an Kenntnissen erworben wurde. Aber Wallace, der ursprünglich ein gelernter Landvermesser war in England, also stammt aus Wales, war dann auch beschäftigt im Rahmen von Eisenbahnbau in seiner Region. Ne? Jetzt einfach zu Hause, ist ja auch typisch 19. Jahrhundert.
Genau, dass diese Eisenbahnstrecken eben entstanden und dafür dann Vermessungen durchgeführt werden mussten, damit die gebaut werden konnten. Es gab dann auch verschiedene Landreformen. Das hatte verschiedene Gründe, warum Vermesser sehr gebraucht wurden an der Stelle. Aber Wallace war da eben mittendrin. Er musste also die Schule schon relativ früh verlassen, weil von Hause aus, von seinen Eltern her, das Geld nicht vorhanden war, um ihm eine höhere Schulbildung zu geben, von Universität gar nicht zu reden. Und so hat er mit seinem Bruder vor allem über etliche Jahre hinweg als Landvermesser gearbeitet und ist da so durch die Lande gestreift. Ja.
Aber eigentlich sicherlich eine Qualifikation, die ihm später noch gut zu Pass gekommen ist, wenn er jetzt zum Beispiel dann als erstes nach Brasilien, nach Amazonien gegangen ist und den Rio Negro kartografiert hat, musste er auch vermessen.
Genau, also das hat ihm ohne Frage später noch genutzt. Und das hat er sicherlich nicht geahnt, als er als Landvermesser arbeitete, dass das mal an anderer Stelle ihm noch nutzen würde. Wallace hat tatsächlich eine Karte vom Rio Negro angelegt, die dann später noch, zumindest in Fachkreisen, etwas Berühmtheit erlangt hat, weil das die erste richtige, vollständige Karte dieser ganzen Flussverläufe in der Region dort gewesen ist. Insofern, ja, auf andere Weise traf sich das dann ganz gut, dass er diese Kenntnisse hatte.
Ja, ich sagte gerade, Sie arbeiten eigentlich an der Universität, also Sie leben mit Ihrer Familie in Leipzig, stammen aus Erfurt, leben in Leipzig, arbeiten in München als Philosoph an der Universität. Und jetzt haben Sie diesen Roman noch zwischengeschoben. Wie hat das funktioniert, zeitlich?
Als ich meine Freundin kennenlernte vor vielen Jahren, da stellte sie mir auch als erstes diese Frage, wie das funktionieren soll, dass man das noch irgendwie dazwischen schiebt. Es hat irgendwie funktioniert, aber hat, glaube ich, nur funktioniert, weil ich mir tatsächlich im letzten Jahr dann gut 7 Monate Zeit nahm, wo ich wusste, ich kann jetzt ausschließlich oder werde ausschließlich nur am Roman arbeiten. Ich würde behaupten, anders hätte es nicht funktioniert. Es mag Leute geben, die das dann können neben anderen Sachen noch. In meinem Fall war es so, dass dann irgendwann klar war, nach vielen Jahren, also 2011 kam diese Idee zu mir und seitdem war ich da immer dran. Und mal mehr intensiv, mal weniger intensiv. Aber dann war klar, irgendwann muss der Sack sozusagen zugeschnürt werden. Und das habe ich dann im letzten Jahr getan.
Also im letzten Jahr, das war das Jahr der intensivsten Arbeit am Roman sozusagen.
Ja, also man könnte sagen, der Roman ist in 7 Jahren entstanden und in 7 Monaten dann geschrieben worden. Das ist jetzt ein bisschen, haut nicht so ganz hin, aber wenn man weiß, dass ja viele Skizzen gemacht werden und vieles überarbeitet wird, aber ja.
Ja. Wallace hat in seinem Forscherleben im Grunde 2 große Reisen gemacht. 2 große Forschungsreisen. Der erste große, lange Aufenthalt im Ausland war ein 4-jähriger Aufenthalt in Amazonien, hatten wir gerade schon erwähnt, Brasilien. Dann kehrte er zurück nach England, versuchte da für kurze Zeit mal noch mal ein bürgerliches Leben aufzubauen, wollte heiraten, hat nicht funktioniert. Sie beschreiben das auch in Ihrem Roman kurz. Und dann reiste er nach Asien. Er bereiste den malaiischen Archipel, also damals Niederländisch-Indien, heute Indonesien. Da blieb er noch mal gute 8 Jahre. Ja, was tat er dort? Er sammelte Insekten, Käfer, Schmetterlinge. Die spießte er dann auf, verglich die Funde, sortierte sie nach Arten oder Varietäten, dann Arten. Biologische Feldarbeit, könnte man sagen. Ich würde vorschlagen, wir hören eine kleine Szene aus Ihrem Roman, die fast ein bisschen was Humoristisches hat. Wallace auf Schmetterlingsjagd.
Ja.
Vielleicht muss man vorab noch kurz sagen, Wallace heißt hier der Bärtige und er ist nackt, aber das ist er nicht immer. Das ist er nur hier in diesem Fall, weil er vorher gebadet hat.
Genau, er hat also einen schönen malerischen Flusslauf entdeckt und nimmt ein kleines Bad in der tropischen Hitze. Es ist Abendstimmung und wir begleiten ihn jetzt mal ganz kurz. Die Sonne war nun hinter den Bäumen verschwunden, die Luft merklich abgekühlt. Der junge Bärtige richtete sich auf, blickte zur Seite und sah, dass ein Schmetterling direkt neben ihm auf dem Steinplatz genommen hatte. Die Handteller großen Flügel leuchteten kobaltblau. Die langen Fühler ragten still in die Luft, der schmale Rüssel tastete über den steinigen Untergrund. Zeichnung und Form des Falters ließen keinen Zweifel zu. Er gehörte zur Familie der Nymphalidae, zur Unterfamilie der Morphinae und zur Gattung Morpho. Doch wie so oft war es schwierig zu sagen, ob es sich um den Vertreter einer neuen oder einer schon bekannten Art, einen Morpho Menelaos oder einen Morpho Helenor oder aber nur um die Varietät einer Art handelte. Denn stets stellte sich die Frage, wo hörte eine Varietät auf, wo fing eine Art an? Manchmal konnte bereits eine geringe Abweichung in der Anzahl der weißen Punkte auf den schwarzen Rändern der Flügel den entscheidenden taxonomischen Unterschied ausmachen. Ein Unterschied jedoch, der erst durch genauen Vergleich mit anderen ähnlichen Exemplaren sichtbar wurde. Und selbst wenn die Frage der Einordnung irgendwann beantwortet war, es blieb noch immer offen, weshalb ein so samtglänzendes, feingliedriges Lebewesen überhaupt in den Tiefen des Dschungels fernab jeglicher menschlicher Bewunderungskraft ein Auskommen hatte. Wieso setzte die Natur in einer so undurchdringlichen Gegend wie dieser eine dermaßen verschwenderische Schönheit ein? Wieso brachte sie, wenn es stimmte, was die meisten Gelehrten behaupteten, dass nämlich eine jede Lebensform passgenau für einen Lebensraum geschaffen worden war, an einem einzigen Ort solch unzählbare Vielfalt hervor? Der Falter war, abgesehen von den Bewegungen seines Rüssels, noch immer regungslos. Der junge Bärtige beugte sich vorsichtig nach vorne, zog das Schmetterlingsnetz zu sich heran und setzte sich langsam auf. Dann schwang er den Kescher durch die Luft, drehte die Öffnung nach unten und ließ das Netz auf den Stein sausen. Der Reif knallte auf den Felsen, die Gage senkte sich, er fasste auf das Netz, spürte aber nichts als kalten, harten Untergrund und sah, als er aufblickte, wie das Tier nur wenige Fuß über seinem Kopf in Schleifen umherflatterte. Splitternackt, wie er war, sprang er auf, umfasste den Kescher mit beiden Händen und schwang ihn erneut durch die Luft. Der Stab wirbelte pfeifend herum, das Netz blähte sich auf, seine Kreise folgten den Bahnen des Falters, aber wie nah er auch kam und wie geschickt er sich auch anstellte, der Schmetterling war stets einen Flügelschlag voraus. Mit einem Satz hechtete der junge Bärtige in den Fluss, jagte dem blauen Ding hinterher, rannte durchs Wasser, hüpfte über spiegelglatte Steine und scharfkantige Felsen. Zweige und Blätter schlugen ihn in sein Gesicht. Doch er rannte immer weiter, die Augen allein auf den Schmetterling gerichtet. Mal flog das Tier dicht über den Boden, mal hoch oben unter den Ästen, vom Flusslauf hinein ins Dickicht des Waldes. Der junge Bärtige rannte und sprang, den Kescher fest umklammert, während die Sonne hinter dem Horizont verschwand. Dunkelheit legte sich über alles, kroch zwischen die Zweige und biss in die Blätter. Doch der junge Bärtige lief immer weiter und weiter und erst, als er die eigene Hand vor Augen kaum mehr sehen konnte, blieb er stehen, hörte seinen rasselnden Atem, fühlte das Schlagen seines Pulses, spürte, wie ihm der kalte Schweiß den Rücken hinunterrann und begriff, verloren zu haben.
Anselm Oelze, ganz herzlichen Dank. Eine Passage aus Ihrem Roman Wallace. Sie hörten eine Aufzeichnung vom ARD-Forum auf der Leipziger Buchmesse. Ja, hier hat Wallace Pech. Der Schmetterling entkommt. Oft hatte er aber auch Glück. Er fährt nach 4 Jahren zurück nach England und hat 25.000 tote Tiere dabei.
Ja, also mit dieser. Ja, also er hat, er hatte die Tiere tatsächlich dabei oder hatte vieles dabei. Er hatte einiges vorher schon nach England zurückgeschickt. Und auf dieser Rückreise von Amazonien nach 4 Jahren Arbeit des Sammels, man muss dazu auch wissen, er sammelte also nicht so aus reinem Vergnügen oder so aus reinem wissenschaftlichen Interesse, sondern vor allem aus einem Grund, nämlich er musste Geld verdienen, um diese Reise zu finanzieren. Im Vergleich mal zu Darwin. Darwin machte ja diese berühmte Reise auf der Beagle, die wir alle kennen, worüber er auch einen berühmten Reisebericht schrieb, den auch Wallace gelesen hatte und kannte. Die Reise wurde Darwin aber finanziert, vor allem von Seiten seines Vaters. Also Darwin musste sich nicht groß darum sorgen, wie diese Reise für ihn funktionieren kann. Bei Wallace war das anders. Der wusste, er kann diese Reise nur durchführen, wenn er sie selbst finanziert, eben indem er dann die gesammelten Exemplare verkauft. Und auf der Rückreise von Amazonien ging das Schiff, auf dem er reiste, mit einem Großteil seiner Sammlung in Flammen auf. Auch das war für mich, als ich mich mit seinem Leben beschäftigte, so ein Punkt, wo ich dachte, also da braucht man als Romancier eigentlich gar nicht mehr viel dazu erfinden. Das kann man sich, also wenn man das jemandem erzählt, dann klingt es fast so, als hätte man sich das schlecht ausgedacht, aber es ist tatsächlich so passiert. Dieses Schiff ging in Flammen auf und ging dann unter. und mit diesem Schiff also auch diese ganzen Sammlungen. Und die Mannschaft inklusive Wallace, die konnten sich retten, trieben dann da einige Tage lang auf dem Atlantik, bis sie aufgegriffen worden sind von einem Schiff. Aber er kam im Prinzip nach England zurück mit leeren Händen. Er hatte noch so ein paar Kleinigkeiten dabei, so eine Blechbüchse mit ein paar Notizen. Und ich war auch im Zuge meiner Recherchen im Natural History Museum in London, wo ich mich mit Leuten getroffen habe, die sich sehr gut mit Wallace auch auskennen. Und die haben mich so ein bisschen in die hinteren Bereiche geführt, wo man normalerweise nicht hinkommt, wo noch so ein paar Sachen von Wallace liegen, die nicht ausgestellt sind. Unter anderem so ein halber Papageienflügel, von dem man nicht weiß, wie er da eigentlich hingekommen ist. Man weiß nur, der hat irgendwie mit Wallace zu tun gehabt. Und der Papagei taucht jetzt auch im Buch auf, aus genau diesem Grund, weil ich da dieses Überbleibsel sehen konnte.
Ach so, Sie haben den Papagei, der wirklich eine farbige Rolle spielt, im Grunde zum Flügel erfunden, rückerfunden.
Also ich habe dann daraus geschlossen, dass es mal zu dem Flügel einen Papagei gegeben haben muss, ja. Und der spielt jetzt hier so seine Rolle.
Genau. Ach so, ja. Also auch da, ich meine, ich habe jetzt gerade gesagt, da hatte Wallace Glück, da hat er dann aber auch wieder Pech gehabt. Das ist eine unglaublich herzzerreißende Szene, wenn dann die Forschungsarbeit von 4 Jahren im Grunde in Flammen aufgeht und dann untergeht. Und zumal, das ist auch eine lebensbedrohliche Situation gewesen. Er war dann eben mit den anderen Schiffsreisenden auf diesem kleinen Boot und fast wäre auch umgekommen.
Ja, ja.
Ja, nach 10 Tagen, sagen Sie, kam durch Zufall ein Schiff vorbei und nahm die Schiffbrüchigen auf.
Ja, genau. Also sie konnten alle gerettet werden, aber das Tragische an der Situation war eben, dass er zwar lebend den englischen Boden wieder betrat, aber nicht so viel in der Hand hatte, aus dem er was machen konnte. Also er hat dann einen Reisebericht geschrieben über seine Reise nach Amazonien und hat noch ein kleines Büchlein zusammengestellt über Palmen der Gegend. Aber danach war eigentlich auch das erschöpft, weil das Material gar nicht mehr hergab, was er noch zur Verfügung hatte.
Sie nehmen einzelne Szenen aus Wallace' Leben für Ihren Roman. Also sowas wie zum Beispiel Schmetterlingsjagd im brasilianischen Urwald oder eben Feuer auf dem Schiff oder nach der Rückkehr ein missglückter Heiratsplan oder dann noch die abermalige zweite Reise nach Asien, über die wir gleich noch genauer sprechen wollen. Sie haben nicht versucht, Wallace' Leben komplett nachzuerzählen, von A bis Z, sondern Sie haben wirklich einzelne, auch besonders farbige, besonders ergreifende Momente herausgegriffen und die haben Sie dann auserzählt, sehr malerisch auch. Ich finde sehr sinnlich, viele Sinneseindrücke, Geräusche, Gerüche, viele Adjektive auch. Welche Szenen waren Ihnen da wichtig? Sie haben aus einem langen Leben geschöpft, aber einzelne genommen.
Also wichtig waren mir genau die, die jetzt auch im Buch gelandet sind, könnte man jetzt etwas lapidar sagen, wenn ich das so beantworten darf. Also natürlich hätte man auch sagen können, man erzählt das ganze Leben von A bis Z, wie Sie es genannt haben. Aber ich habe dann so ein bisschen überlegt, also es war ja auch über die Jahre so ein Selektionsprozess. Ja? Ich wusste ja selber nicht, wie das Buch am Ende aussehen wird oder aussehen könnte. Also es gab diverse Optionen. Wir werden ja auch sicherlich gleich noch darauf zu sprechen kommen, dass es ja nicht nur diese Ebene gibt, sondern noch eine zweite Ebene, die in der Gegenwart spielt, die ja auch noch wichtig wird. Aber was die Wallace-Szenen betrifft, habe ich dann überlegt, wo war eigentlich in seinem Leben so ein bisschen der Punkt, wo man sagen könnte, da hat er die Weichen in die Richtung gestellt, vom möglichen Licht, in das er hätte gehen können, hin zum Schatten, in den er gelandet ist, den Schatten von Darwin, ohne dass er das damals wusste, muss man ja dazu sagen. Und das war eigentlich so der Zeitpunkt 1858, als er dann die Entdeckung machte und fatalerweise an Darwin schickte. Und dann habe ich geschaut, was ist also so davor passiert und was sind so Szenen, die ich gerne erzählen würde. Und natürlich waren so Szenen in Amazonien einfach schon vom Umfeld her etwas, was mich gereizt hat. Ich selber bin, bevor ich anfing zu studieren, auch selbst fast ein ganzes Jahr lang in Südamerika unterwegs gewesen. Insofern kenne ich auch die Gegend und weiß so ein bisschen, wie es ist, sich im Regenwald zu bewegen. Habe damals selber auch eine Zeit lang Freiwilligenarbeit mit Biologen zusammen gemacht. Also sogar so eine Art von Vermessungsarbeiten habe ich so ein bisschen einen Einblick gewonnen. Da konnte ich mich also ganz gut reindenken. Und gut, so eine Szene wie die mit dem Schiff und dem Brand, das kann man natürlich nicht auslassen, wenn man jetzt einen Roman über Wallace schreibt.
Sie sagten gerade, Wallace hat sich so ein bisschen in den Schatten gestellt oder an welchen Stellen hat er die Weichen so gestellt, dass er nicht so berühmt wurde wie Darwin? Er hat ihm geschrieben, hat von seinen Forschungen erzählt und Darwin hat dann eben publiziert und Wallace nicht oder zu spät im Grunde. Deswegen hat Darwin in diesem Sinne das Rennen gemacht. Ich frage mich allerdings, ob uns das nicht vielleicht heute nur so vorkommt, dass Wallace nicht bekannt ist. Denn zu seiner Zeit hatte er ja schon eine gewisse Bekanntheit. Er hat ja auch publiziert und seine kartografischen Arbeiten zum Beispiel, die wurden ja sehr geschätzt. Seine Insektensammlungen, Schriften, also sowas wie Reisebeschreibungen, der malaiische Archipel von 1869, das ist ein Buch, das es auch auf Deutsch gibt. Das ist 2014 in der Edition Erdmann erschienen, sehr schön zu lesen, empfehle ich gleich hier mit am Rande mit. Und es gibt auch eine ausführliche Wallace-Biografie, ich habe sie mitgebracht, ich zeige sie einfach mal. Eine Wallace-Biografie von Matthias Glaubrecht heißt Am Ende des Archipels, ist auch vor einigen Jahren bei Galliani Berlin erschienen. Da kann man das Leben von Alfred Russel Wallace quasi, wie wir es gerade hatten, von A bis Z einmal nachverfolgen. Also es gibt Schriften von ihm zu seiner Zeit. Heute gibt es auch ein bisschen was über ihn. Also er war damals nicht, stand damals nicht komplett im Schatten und er ist heute auch nicht total vergessen. Trotzdem legen Sie sich für ihn ins Zeug.
Das stimmt alles, was Sie sagen, genau. Und das habe ich dann auch natürlich so erfahren, wenn ich jetzt so im Freundeskreis Stichproben genommen habe. Also natürlich kam dann so die Frage, woran man arbeitet. Und wenn ich dann erzählte, naja, ich schreibe jetzt an einem Roman über diesen Wallace, dann stellte ich aber doch fest, dass bei aller Bekanntheit, die er so hatte, sowohl zu Lebzeiten als auch dann danach noch, die meisten ihn nicht kannten. Also in England und auch den USA ist das ein klein wenig anders. Da hat es schon vor vielen Jahrzehnten mal eine Welle von Biografien gegeben und auch so eine große Welle von Verschwörungstheorien, weil es eben also eine Riege von Forscherinnen und Forschern gibt, die behaupten, dass Darwin, als er den Aufsatz von Wallace mit der Entdeckung des Mechanismus der natürlichen Selektion erhielt, 1858 dann plagiiert hat. Ich habe mich selbst um diese Theorie im Buch nicht weiter gekümmert, weil ich dachte, da lasse ich lieber meine Finger aus dem Spiel. Ich will gar nicht dazu Stellung beziehen, inwiefern das in irgendeiner Form stichhaltig ist, diese Theorie. Aber ja, wie schon gesagt, also meine Wahrnehmung war dann doch, die meisten kennen ihn nicht. Und zumindest ich habe im Biologieunterricht von Wallace nichts gehört. Vielleicht habe ich was gehört und ich habe es vergessen. Also ich meine, ich habe auch damals bei der erwähnten Südamerika-Reise zum ersten Mal die Entstehung der Arten gelesen und schon da hätte ich auch über Wallace stolpern können und er ist mir irgendwie entglitten.
In der Entstehung der Arten von Charles Darwin wird er im Vorwort genannt, ne?
Er taucht eigentlich im Prinzip, je nachdem welche Ausgabe man zur Hand nimmt, aber er taucht eigentlich gleich auf der ersten Seite auf, weil Darwin eben dieses Buch beginnt mit den Worten, dass er jetzt, was witzig anmutet, wenn man sieht, dass es doch, glaube ich, 500 Seiten oder sowas sind, also relativ umfangreich, eher nur eine Art Abstract, also eine Kurzfassung seiner großen Theorie, die er so geplant hat, vorlegt, aus dem Grunde, dass er von dem gewissen Alfred Russel Wallace einen Brief bekommen hat mit der Theorie, die er nun in Buchform darlegt. Mhm. Also Wallace wird da ganz klar genannt. Insofern, jeder, der Darwin liest, müsste auch Wallace kennen.
Ja. Also er wird zumindest kurz genannt. Ja, ne? Man taucht nicht tiefer ein. Und es geht darum, dass die Arten, wie wir sie kennen, die biologischen Arten, nicht von vornherein festgelegt sind, also von Gott geschaffen im Grunde und für immer existent, sondern dass sie sich je nach Umgebung verändern und immer wieder an die Umgebung anpassen und dann eben auch Survival of the Fittest. Manche überleben und manche sterben halt aus. So, ja. Zusammengefasst oder können Sie dann noch?
Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
Kurz zusammengefasst, ja. Dieses Survival of the Fittest, also dass die Stärksten und Anpassungsfähigsten sich durchsetzen, das ist so ein bisschen die Kernthese, was auch die göttliche Schöpfung eben so ein bisschen in Frage stellt. Diese Theorie könnte man ja auch auf ihr eigenes Buch anwenden und sagen, ja, manche setzen sich halt durch und andere nicht. Darwin hat sich durchgesetzt, Wallace halt nicht. Aber sie arbeiten quasi gegen die Theorie an mit ihrem Buch, die sie so detailliert beschreiben.
Ja, also auch das war einer der Punkte, die für mich den Reiz ausgemacht haben, über ihn ein Buch zu schreiben und dann eben auch einen Roman, weil ich hatte ja vorhin diese Ironie schon erwähnt und wie gesagt, in diesem Buch gibt es zwei Ebenen und auf der Gegenwartsebene wird auch genau über diesen Umstand, den Sie jetzt angesprochen haben, diskutiert. Also es treten durchaus Personen auf, die sagen, Man braucht sich gar nicht groß darüber ereifern, dass der Wallace nicht bekannt ist, weil das hat alles so seinen Lauf genommen. Und der Mechanismus der natürlichen Selektion zeigt uns doch in der Natur, dass das ganz gut funktioniert. Die Anpassungsfähigsten überleben und die Evolution, die so eine Entwicklung beschreibt, zeigt doch, dass ganz wunderbare Dinge so entstanden sind hier auf dieser Erde, ja, mit uns Menschen und schönen Käfern und anderen Dingen. Also eigentlich läuft der Laden doch ganz gut. Er ist doch ganz gut eingerichtet mit diesem Mechanismus. Und warum sollte man das nicht auch anwenden auf den Erfolg und Misserfolg von uns Menschen, die wir ja auch nur Wesen in diesem ganzen Kosmos hier sind, der eben diesen Evolutionsgesetzen unterliegt und nach diesem Mechanismus funktioniert und sortiert wird gewissermaßen.
Ist Ihr Roman ein moralischer Roman? Denn Moral ist ja auch dafür da, die Schwachen zu stützen und im
also
Grunde
genau,
etwas
an der
anderes
Stelle
zu wollen.
Könnte man jetzt sagen, dass also... könnte man auch wieder als eine Ironie bezeichnen. Ja? Also die Evolution, die ja selbst ein unbewusster Prozess ist, also dieser Mechanismus der natürlichen Selektion, die Natur, auch wenn wir von der Natur sprechen, personifizieren wir das so, aber die hat ja in dem Sinne kein Bewusstsein, dass sie jetzt sagen könnte, ich schaffe jetzt einen schönen farbigen Käfer oder einen Menschen. Aber es sind eben im Laufe der Evolution Wesen wie wir entstanden, die die Möglichkeit haben, zunächst mal diese Mechanismen, nach denen sie entstanden sind, zu entdecken. Und dann auch sich vielleicht gewissermaßen darüber hinwegzusetzen. Ich denke jetzt gar nicht so sehr an so Dinge wie Gentechnik, aber an eher so die Sachen, die Sie jetzt angesprochen haben, dass man hinterfragen kann, nun, wie ist das eigentlich? Haben wir nicht als Menschen in unserer Gesellschaft die Möglichkeit zu sagen, ja, die am besten Angepassten setzen sich durch, aber wir können auch die, die nicht so leicht mitkommen, die Möglichkeit geben, dass sie doch den Anschluss behalten und nicht ihn verpassen. Mhm.
Das ist ein menschliches Projekt, ne? Ja. Mal sagen. Das ist vielleicht eher kein tierisches, sondern menschliches. Es hat was mit Moral zu tun, es hat was mit Ethik zu tun. Religion zielt auch häufig darauf ab, Schwache zu stützen und ja.
Also es gibt, ich habe ja als Philosoph auch zum Unterschied zwischen Tieren und Menschen gearbeitet. Insofern gibt es da auch Beispiele aus dem Tierreich, wo man sagen könnte, es gibt Formen von Altruismus oder Verhalten, was man als altruistisches bezeichnen könnte, also Hilfe für andere, ohne dass es selbst vordergründig einen Nutzen für jemanden hat. Insofern, man findet das, wenn man will, in der einen oder anderen Form auch im Tierreich.
Also Fürsorge.
Aber sicherlich sind wir als Menschen, die sich das dann nochmal bewusst machen können, schon diejenigen, wo das am augenfälligsten ist.
Ja, und auch Theorien drüber entwerfen können.
Genau.
Es gibt jemanden im Roman, der die Arbeit für Sie macht, im Grunde. Das ist ein Museumswächter, ein Nachtwächter im Museum für Natur- und Menschheitsgeschichte. Der dreht da nachts seine Runden. Bromberg heißt er. Es ist ein Mann aus der Gegenwart. Hier sind Kapitel aus der Vergangenheit im 19. Jahrhundert. Wallace-Kapitel wechseln sich ab mit, ja, im Grunde Kapiteln aus der Gegenwart. Dieser Mann Brombeck, der dreht seine Runden durch das Museum in der Nacht. Und das Museum ist so eine Wunderkammer voller Exponate, die jeder Museumsdirektor, das beschreiben Sie sehr schön, nach anderen Kriterien angeordnet hat, um da im Grunde eine Ordnung reinzubringen, um da auch ja, im Grunde eine Abfolge hereinzubringen. Dieser Bromberg, der stolpert nun eines Nachts über einen welligen Teppichläufer. Es fallen einige Bücher hin und da stößt er auf ein Buchcover, auf dem der Wallace abgebildet ist und findet das später auch nochmal in einem Antiquariat wieder.
Also es ist in der Tat so wie gerade beschrieben, dass also eines dieser Bücher landet aufgeschlagen auf dem Boden und da ist eben ein Foto zweier Männer drin, die er nicht weiter kennt, die ihm in die Augen blickt und die vergisst er auch relativ schnell wieder, bis ihm einer der beiden dann wieder begegnet.
Das Foto gibt es wirklich. Ich habe
es
im Internet gefunden.
Es gibt, man muss ja sagen, es gibt die Fotos wirklich. Also ich habe eigentlich bis heute nicht genau rausgefunden, wie das sein kann. Das muss mal retuschiert worden sein, aber es gibt also ein Bild von Wallace und jemand anderem aufgenommen in der Zeit, als er im malaiischen Archipel unterwegs gewesen ist. Eigentlich fast eines der einzigen Fotos, die von ihm gemacht worden sind zu dieser Zeit. Und es gibt also diese Variante, wo zwei Männer auf diesem Bild zu sehen sind. Und es gibt eine Variante, wo Wallace alleine da drauf steht. Und das war so ein bisschen für mich dann auch Anlass zu sagen, das kann man einbauen an der Stelle.
Ja, man sieht da zwei Männer mit weißen Beinkleidern, also muss man schon was sagen, hochgeschnittene Hosen, Jackett in einem Fotostudio im Grunde. Der eine setzt das Knie ganz lässig so auf seinen Stuhl, der andere steht gerade. Ein älterer Mann, ein jüngerer Mann, der ältere ist Wallace und auf einem anderen Bild sieht man ihn eben allein.
Ja.
Wir hören jetzt etwas von Bromberg. Von der Gegenwart oder aus der Gegenwart sozusagen. Bromberg geht ins Antiquariat.
Genau, er kommt auf seinem Weg abends, also hat er so seine Routine und geht eben abends zu seiner Schicht ins Museum, die um 10 Uhr abends beginnt. Und er ist ein sehr pünktlicher Mensch, dessen Routine auch bisher noch nie durcheinander geraten ist. Und er kommt also jeden Abend vorbei am Antiquariat von Phineas Schulzen. Die beiden kennen sich so entfernt, hin und wieder hat Bromberg mal bei ihm vorbeigeschaut. Und an diesem Abend passiert also das Folgende. Nachdem er also einige Nächte zuvor auf das gerade schon besagte und beschriebene Foto in der Bibliothek gestoßen war. Bromberg hatte das Schaufenster des Antiquariats schon so gut wie passiert, als er plötzlich anhielt. In der oberen linken Ecke der Auslage stand zwischen einem Faksimile-Druck der Lutherbibel von 1534 und einem Katalog mit den schnellsten Motorrädern des Jahres 1996 der Bärtige aus der Bibliothek. Genau wie in der Nacht trug er eine leuchtend weiße Hose, frisch gewichste schwarze Schuhe und einen langen Mantel über einem weißen Hemd und einer einreihigen Weste mit breitem Revers. Sein rechtes Knie ruhte auf dem Samtpolster eines Stuhls, seine rechte Hand umfasste die Lehne. Auf seiner Nase saß noch immer die Nickelbrille, auf seinem Kopf der Bowlerhut mit gebogener Krempe. Seine Lippen, soweit sie durch den Bart hindurch zu sehen waren, umspielte nach wie vor ein Schmunzeln. Nur eine einzige Sache fehlte. Der jüngere Begleiter mit der demolierten Kopfbedeckung. An der Stelle, wo der Jüngere gestanden hatte, war nun nichts außer der blanken Wand und dem Polsterstuhl zu sehen. Bromberg schaute auf die Uhr. Es war 8 Minuten vor 9:30. Er betrat den Laden und lief gegen eine dicke Wand aus Zigarillorauch. Vorsichtig rief er ein »Hallo« in den Nebel hinein. Nichts regte sich. Lediglich ein monotones Plätschern war zu hören. Auf einer Bücherkiste neben dem Eingang stand eine handtellergroße Mutter Gottes. Aus ihrer linken Brust trat ein feiner Strahl Milch. Er beschrieb einen sanft geschwungenen Bogen, bevor er von einer Schüssel im Schoß der Maria gleich neben dem Jesuskind aufgefangen wurde. Unentschlossen stand Bromberg da. Noch einmal rief er in den Laden, wieder war nichts zu hören. Er wollte sich bereits umdrehen und gehen, als aus dem hinteren Teil Geraschel nach vorne drang. Er vernahm ein Husten, dann ein Ächzen, schließlich ein Schlurfen. Und mit einem Mal stand Schulzen im Halbdunkel vor ihm und schaute ihn an. Er nuckelte an einem glühenden Zigarillostummel und blickte mürrisch aus dem Nebel in Richtung Tür. Als er Bromberg erkannte, hellte sich seine Miene ein wenig auf. »Bromberg, lange nicht gesehen, komm rein, was führt dich zu mir? Was kann ich für dich tun?« Bromberg ging ein paar Schritte in den Laden hinein, bis ein paar Kisten den Weg versperrten. Er wusste in diesem Moment selbst nicht mehr so genau, weshalb er eigentlich hereingekommen war. »Ich wollte«, stammelte er, während Schulzen ihn erwartungsvoll ansah, »ich wollte im Prinzip nur kurz etwas fragen.« »Für kurze Fragen von langjährigen Bekannten ist immer Zeit«, sagte Schulzen und lächelte. Bromberg zeigte zur oberen rechten Ecke der Auslage. »Eigentlich«, sagte er, »eigentlich wollte ich nur kurz fragen, wer der bärtige Mann dort im Schaufenster ist.« Schulzen räusperte sich und hustete. »Der zwischen den Motorrädern und der Lutherbibel, der mit dem Hut und dem Bart, meinst du den, den Entdecker des Mechanismus der natürlichen Selektion?« Bromberg runzelte die Stirn. »Nein, dann meine ich doch jemand anderen. Oder du meinst jemand anderen. Also ich meine, du meinst Charles Darwin, da weiß ich aber, wie der aussieht. Der steht und hängt überall bei uns im Museum herum, hat ebenfalls einen Bart, aber schlohweiß und lang und schmunzelt nicht, sondern schaut meistens etwas ernst. So wie Gott auf dem Fresko von Michelangelo.« Schulzen grunzte. »Hatte ich dir schon einmal das Buch von diesem verrückten amerikanischen Arzt gezeigt, der behauptet, das Tuch und die Putten um Gott herum in der Sixtinischen Kapelle seien der Form des menschlichen Gehirns nachempfunden?« Bromberg schüttelte den Kopf. Schulzen schlurfte zum Schaufenster. »Nein? Egal. Viel interessanter ist ohnehin, wie jemand jahrelang in einem Museum für Natur- und Menschheitsgeschichte arbeiten kann, ohne schon einmal etwas vom Entwickler der Evolutionstheorie gehört zu haben.« Bromberg seufzte leise. »Aber das habe ich doch gar nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass die Evolutionstheorie meines Wissens nach von Charles Darwin entwickelt wurde.« »Damit liegst du durchaus richtig, Bromberg, aber vermutlich hast du wie die meisten Menschen die Entstehung der Arten nicht gelesen, sonst wärst du nämlich bereits auf Wallace gestoßen, gleich auf der ersten Seite der Einleitung.«
Vielen Dank, Anselm Oelze. Ja, hier entdeckt Nachtwächter Bromberg den Forscher Wallace, macht sich auf Spurensuche, will ihn zu seinem Recht kommen lassen. Eine wichtige Rolle spielt dabei der Briefverkehr zwischen Darwin und Wallace, den es wirklich gegeben hat und der dann noch so ein ganz bisschen nachmanipuliert werden soll. Das lassen wir mal offen. Aber diesen Briefverkehr, vielleicht können Sie den kurz skizzieren. Wie haben die sich eigentlich geschrieben? Von wo nach wo? Wie funktionierte das und was schrieben Sie sich? Wie tauschten Sie sich aus?
Also der Briefverkehr war, es gab keinen allzu langen Briefverkehr vor dem Jahr 1858, als Wallace dann an Darwin seinen Aufsatz schickte und drehte sich vor allem so um, man würde jetzt aus heutiger Sicht sagen, eher so lapidare Fragen wie zum Beispiel ein paar Exemplare von irgendwelchen Hühnern. Da hatte Darwin also wohl mal so eine Art Annonce geschalten, dass er also von Leuten, die unterwegs sind an aller Welt, gerne so Zusendungen bekommt, um zu Hause die dann auswerten zu können. Und davon wusste Wallace zum Beispiel und hat ihn dann hin und wieder mal so ein bisschen auf dem Laufenden gehalten. Also die beiden kannten sich nicht wirklich persönlich, auf einer persönlichen Ebene, sondern eben eher so, wie man sich heutzutage auch kennt unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, wenn man weiß, dieser oder jene arbeitet an einer bestimmten Thematik und dann schreibt man mal eine E-Mail und sagt, ich bin der und der und tauscht dich so ganz kurz aus. Wallace wusste aber, und das ist ja ganz entscheidend für das, was dann eben 1858 geschah, dass Darwin sich für die Frage der Art interessiert. Also diese Artenfrage lag damals schon in der Luft und man wusste, man sucht eben nach einer guten Erklärung dafür, dass es diese Arten gibt und sie sich eben auch, wie man dann durch die Fossilienfunde wusste, auf eine Weise verändern und entwickeln. Und Wallace wusste, Darwin ist so jemand, den interessiert diese Frage und vielleicht ist er ein ganz guter Adressat für das, was ich da jetzt so niedergeschrieben habe. Wenn der das interessant findet, wird das ja vielleicht weiterleiten und wenn nicht, naja, dann
sie
eben.
Sie waren
nicht.
Keine Feinde, die beiden. Ne? Also Darwin dankt Wallace im Vorwort seines Hauptwerks im Grunde, die Entstehung der Arten, und auch Wallace hat ein Buch Darwin
Wallace
gewidmet.
Hat den malaiischen Archipel dann, also seinen Reisebericht, seinen zweibändigen Reisebericht Darwin gewidmet. Ja. Ich glaube, im Englischen schreibt er sogar in Deep Admiration oder irgendwie sowas, ja, mit tiefer Bewunderung. Also auch das spricht der Bände darüber, wie dann das Verhältnis der beiden letzten Endes war. Wobei natürlich man sich die Frage stellen kann, wie das tatsächlich gewesen ist, also ob Wallace so ganz ohne Gram und Frust bei der ganzen Geschichte war, das wäre so die Interpretation, er war einfach ein sehr nobler Wissenschaftler und ihm war so das Fortkommen der Wissenschaft, das Entwickeln von Theorien und deren Erfolg viel wichtiger als sein eigener persönlicher Erfolg. Es gibt aber auch die andere Theorie, die man vertreten kann, auch die wird im Buch von Figuren vertreten, dass man sagt, nun, er war kein allzu selbstbewusster Mensch. Und interessanterweise ist das nichts, was man groß ihm zuschreiben muss künstlich. Das ist etwas, wo er verschiedentlich darauf hingewiesen hat. Also gerade auch in seiner Autobiografie, die er verfasst hat gegen Ende seines Lebens, taucht interessanterweise an verschiedenen Stellen der Hinweis darauf auf, dass er gern für wenig selbstbewusst gehalten worden ist. Und da kann man natürlich sagen, gut, das stand ihm vielleicht auch ein bisschen im Wege, hin und wieder mal die Hand zu heben und zu sagen, es gibt dann natürlich Charles Darwin und er hat dieses große Buch über die Entstehung der Arten geschrieben, aber er hätte es vielleicht auch nie geschrieben, wenn ich ihm nicht 1858 diesen Aufsatz geschickt hätte, der den Stein ins Rollen brachte. Denn Darwin hatte eben bis zu diesem Zeitpunkt noch kein einziges Wörtchen seiner Theorie veröffentlicht.
Die meisten Figuren in Ihrem Roman, es sind jetzt nicht so wahnsinnig viele, aber es sind so eine Handvoll, sind so ein bisschen schüchtern. Auch der Bromberg ist eigentlich so ein bisschen verhuscht, will dann aber eben dem Wallace, vielleicht identifiziert er sich ein bisschen mit ihm, zu seinem Recht verhelfen. Steckt denn auch viel von Ihnen in diesem Bromberg? Denn Sie mussten das Ganze ja ins Rollen bringen.
Mache ich einen verhuschten Eindruck? ja, also ich, es steckt sicherlich in allen diesen Figuren ein Stück weit von mir. Das ist aber eine banale Antwort, für die ich mich ein bisschen entschuldigen muss, weil ich habe natürlich dieses Buch geschrieben und insofern kommt das irgendwie aus meinem Hirn raus und insofern steckt also in dem Sinne natürlich in allen Figuren ein Stück weit auch von mir. Wie viel ich jetzt Bromberg bin, ach, das dürfen gerne auch andere entscheiden. Man muss ja auch dazu sagen, es gibt eben auch eine wichtige Figur dann noch, eine Bibliothekarin, die er kennenlernt. Und die wiederum ist ja auch so durchaus wichtig dafür, dass eben der Bromberg nicht so sein verhuschtes Leben, wenn wir es jetzt mal so nennen wollen, so weiterlebt. Ja.
Ja, es gibt mehrere Figuren, die ihm so ein bisschen auf die Sprünge helfen. Er ist auch Mitglied einer ganz tollen Gesellschaft. Das muss ich sagen, fand ich einen außerordentlich poetischen Einfall von Ihnen. Die Gesellschaft heißt Elias Birnstiel Gesellschaft und die besteht aus lauter Nachtarbeitern, also Leute, die in der Nacht arbeiten oder so tun zumindest, als würden sie arbeiten und die sich dann morgens nach der Schicht quasi zu ihrem Gesellschaftstreffen treffen, in aller Herrgottsfrühe.
Ja, letzten Endes, also eine Person, ein Mitglied dieser Elias-Birnstiel-Gesellschaft hat also gesagt, wir können das nicht nur schnöde irgendwie als Feierabendbierrunde am Morgen bezeichnen, wir müssen dem Ganzen so einen offiziellen Anstrich geben. Die anderen interessiert das eigentlich überhaupt nicht.
Und Birnstiel war auch ein Forscher.
Also Birnstiel hat sogenannte Lucubrationes verfasst im 16. Jahrhundert. Ich will jetzt nicht in die Details gehen, aber mit den Lucubrationes, das sind eben Arbeiten, dafür steht der lateinische Ausdruck, die im Schein künstlichen Lichts verfasst worden sind. Also nachts, genauso wie diese Nachtarbeiter, also nachts arbeiten. Und Wallace selbst, das habe ich dann aber erst später entdeckt, das war ein schöner Zufall, der dann da auch in die Hände spielte, hat eben seine eigene Entdeckung auch mal als eine Lucubration bezeichnet. Also er hat dann gegenüber anderen Leuten mal gesagt, naja, das, was ich da so in einer Nacht auf den Molukken niedergeschrieben habe, war auch nichts anderes als so eine Lucubration. Insofern gibt es da so eine Überschneidung mit diesem Elias Birnstiel.
Sie legen viele Fährten aus, denen man, wenn man will, nachgehen kann. Es gibt auch in dieser, wo die sich treffen, Michelangelo, Erschaffung Adams, Gemälde, selbstgemachtes Gemälde in diesem Gasthaus oder Gastraum oder irgendwie sowas, ne, was ja im Grunde auch eine Spiegelung dessen ist, die Erschaffung der Welt, des Menschen, der Arten und so weiter. Ja. Fügt sich diese Romanarbeit denn in irgendeiner Weise auch in Ihre wissenschaftliche Arbeit? Sie hatten eben schon erwähnt, dass Sie sich auch mit Tieren auseinandersetzen. Ich sage ganz kurz, Sie arbeiten am Lehrstuhl für, so heißt es offiziell, spätantike und arabische Philosophie, zu mittelalterlicher Philosophie und zum Geistesleben oder zu den Geistesbewegungen, sage ich mal, der Tiere. Hier geht es natürlich auch um Tiere, wobei die Tiere hier Objekt der Begierde sind. Es geht natürlich in erster Linie dann um die Menschen, die die Tiere sammeln und nicht die Tiere als denkende, wahrnehmende Wesen. Aber gibt es da trotzdem so Wechselwirkungen für Sie oder sind die Bereiche?
Das werde ich jetzt hin und wieder mal gefragt, aber ich muss das eigentlich leider negativ beantworten. Also es gibt die nicht so sehr, wie man sie vermuten könnte. Also es hätte sich auch irgendwie angeboten, aber nein, diese beiden Projekte habe ich eigentlich unabhängig voneinander verfolgt. Ja. Und ich kann mich jetzt nicht entsinnen, dass es an einer Stelle mal für eines von beiden Projekten ganz entscheidend irgendwie etwas gegeben hätte, was auch in dem anderen eine Rolle spielte. Also eher nicht.
Eher nicht, ja. Betrachten Sie denn Ihren Roman als philosophischen Roman? Also ich habe schon gesagt, er ist sehr, sehr malerisch, Szenen unwahrscheinlich detailreich ausgepinselt. Trotzdem reißen Sie auch die wichtigsten philosophischen Ideen der Zeit und auch aus heutiger Sicht zum Thema Evolutionstheorie an, aber doch nicht, also Sie entwickeln dann aber doch auch keine eigene philosophische These dazu, sondern Sie beschreiben eher, kann man das so sagen, oder?
Ja, also es treten eben verschiedene Figuren auf, die so jeweils ihre Standpunkte äußern. Es sagte mal jemand neulich zu mir, es sei so eine Art, auch wie in den sokratischen Dialogen, dass da verschiedene Figuren auftauchen und am Ende gewinnt vielleicht gar niemand so richtig offensichtlich. Ich sage das jetzt deshalb dazu, dass das jemand anders gesagt hat, damit es nicht so aussieht, als ob ich das jetzt hier als sokratischen Dialog bezeichnen würde. Also das, was Platon da gelungen ist, ist eine ganz andere, viel höhere Kunst. Aber nee, in der Tat ist es natürlich eine Art auch von philosophischem Gespräch hin und wieder.
Ja. Und Sie stellen auch einige Erfindungen quasi nochmal neu vor, also die Erfindungen oder Entdeckungen, müsste man eigentlich sagen. Sie stellen einige wichtige Entdeckungen jeder Zeit nochmal vor, die uns vielleicht gar nicht mehr so bewusst sind. Unter anderem gibt es ja eine wichtige Linie, die nach Wallace benannt ist, die er quasi entdeckt hat. Es geht um Indonesien, und dass es in einem Bereich von Indonesien eine Art von Tierwelt gibt, die asiatische Tierwelt, und in einem anderen Teil von Indonesien an einer ganz klaren Scheidelinie entlang die australische Tierwelt. Und das hat etwas, so beschreiben Sie es, mit einem Kakadu zu tun, der ihm vor die Füße fällt, auf der Insel Lombok.
Genau, also Wallace ist auf dem Weg von Bali nach Lombok. Damals waren das noch keine überfüllten Urlaubsinseln, sondern so Inselchen, wo nicht allzu viel passierte und es auch nicht allzu viel zu sehen gab. Und er hatte eigentlich gar nicht vor, von Bali nach Lombok überzusetzen. Er wollte woanders hin, aber es war nicht sofort ein Schiff verfügbar. Also auch die Kreuzfahrtschiffe gab es natürlich damals noch nicht, die da in Scharen die Leute ankarrten. Und er strandete dann auf Lombok, ohne dass er also beabsichtigt hatte, überhaupt auf diese Insel zu kommen. Und er setzt sich da so in den Schatten einer Palme und aus einer anderen Palme fällt plötzlich ein weißes Bündel heraus und er tritt näher und stellt dann fest, dass es sich also um einen Vogel handelt. Und zwar um einen Kakadu. Der rechte Flügel des Vogels zuckte. Die Pupille des linken Auges war nach oben verdreht. Der Bärtige beugte sich über den Schnabel und wusste einen Moment lang nicht, welcher Frage er als erstes nachgehen sollte. Der Frage, weshalb ein Vogel aus einer Palme fiel, oder der Frage, weshalb es sich bei diesem Vogel um einen Kakadu handelte. Denn so nett das Tier mit seinem gelben Helm auch anzusehen war, es gehörte nicht hierher. Bali, Lomboks nächster Nachbar in der langen Reihe wie an einer Perlschnur aufgereihter Inseln, lag keine 30 Meilen entfernt. Und nach allem, was bekannt war und nach allem, was er selbst während seines kurzen Aufenthaltes dort gesehen hatte, gehörte es eindeutig zum Gebiet Asiens. In Asien gab es keine Kakadus. Kakadus lebten ausschließlich in der australischen Region. Und weshalb sollte es auf Lombok anders als auf Bali zugehen? Der rechte Flügel des Vogels zuckte noch immer. Nur das linke Augenlid hatte sich inzwischen zur Hälfte über die verdrehte Pupille geschoben. Natürlich wurden immer wieder lebende Tiere aus ihrer Heimat erfolgreich in andere Gegenden überführt. Im Falle des Kakadus genügte ja schon ein einziger Händler, der mit ihm und allerhand anderen Waren an einem Markttag nach Lombok gekommen war. Während der Händler irgendeine Rarität an den Mann brachte, mochte der Kakadu mit seinem harten Schnabel das Türchen der Voliere aufgebogen haben und in die Palme geflogen sein. Aus der Krone waren Flügelschläge und erneutes Gekreische zu hören. Der Bärtige blickte nach oben und sah, wie sich zwei weitere Kakadus an einer Handvoll Turteltauben großer, dunkler Vögel um den besten Platz an einem klebrig verschmierten Behälter mit Palmsaft stritten. Der süßlich-bittere Geruch des von der Sonne vergorenen Saftes stieg ihm in die Nase. Kein Wunder, dass selbst ein stattlicher Kakadu wie entrückt aus der Krone fiel. Viel interessanter als das aber waren die dunklen Vögel, die aussahen wie Meliphagidae, wie Honigfresser. Auch ihre Heimat war sämtlichen vorhandenen Verzeichnissen zur Vogelfauna nach keine Insel Asiens, sondern die Inselwelt Australiens. Der größte der dunklen Vögel arbeitete sich unter lauten Rufen bis zum Palmsaftbehälter vor, hackte mit dem Schnabel einen Kakadu beiseite und steckte den Kopf bis zum Nackengefieder in den Behälter hinein. Sollten auch diese Vögel, genauso wie der Kakadu und seine Artgenossen, nach Lombok eingeschleppt worden sein? Wenn ja, so musste der arme Händler die Insel um einen Großteil seiner gefiederten Waren gebracht verlassen haben. Oder sollte es niemals einen Händler mit Kakadus und Honigfressern auf Lombok gegeben haben? Sollten die Tiere vielmehr schon lange hier leben? Länger, als es Menschen und Händler auf der Insel gab? Und sollten sich vielleicht oberhalb des Dorfes in den Wäldern noch andere Arten finden lassen, die der australischen Fauna angehörten? Sollte Lombok, diese vermeintlich bedeutungslose Insel, also den westlichen Außenposten der australischen Tierwelt bilden?
Anselm Oelze, vielen Dank für diese Lesung aus Ihrem Roman Wallace. Hier auf der Buchmesse in Leipzig. Und ich habe währenddessen noch mal Ihr Buch hinten aufgeschlagen oder vorne und hinten zugleich. Denn wir haben jetzt diese Wallace-Linie, so heißt diese Trennungslinie auch, die mitten durch den malaiischen Archipel, also durch das heutige Indonesien verläuft und zwei Artenwelten voneinander trennt. Diese Linie, weil Wallace sie als erster entdeckt und dann beschrieben hat, heißt Wallace-Linie. Und auf Ihrem Buch vorne drauf ist auch ein bunter Käfer, der auch nach Wallace benannt ist. Wollen Sie kurz was dazu sagen?
Ich kann kurz was dazu sagen. Also dieser Käfer ist mir wie das mit Zufällen immer so ist, tatsächlich, glaube ich, 2 Tage, nachdem ich über das Manuskript gesprochen hatte, zum ersten Mal im Verlag über den Weg gelaufen. Und es stand dann so ein bisschen die Frage, wie könnte das Cover so aussehen? Und eigentlich war das in die Hände des Verlages gelegt. Und als mir dieser Käfer über den Weg lief, da konnte ich dann doch nicht umhin, im Verlag anzurufen und zu sagen, mir ist da ein Käfer begegnet, der könnte sich ganz gut auf so einem Cover machen. Und tatsächlich ist dann dieser Käfer auf das Cover gelangt, was mich natürlich sehr freute. Und dieser Käfer ist eben nach Wallace benannt worden. Und es gibt eine kleine Geschichte noch zu diesem Käfer, wenn ich die kurz erzählen darf, die ich dann eben auch erst im Nachhinein erfahren habe, als ich recherchierte, was hat es mit diesem Käfer eigentlich auf sich. Also im Roman spielt an verschiedenen Rollen Gin eine Rolle und auch Tonic eine Rolle. Ich erläutere das jetzt nicht näher, das können Sie dann vielleicht nachlesen, wenn Sie Lust haben. Jedenfalls, dieser Käfer ist beschrieben worden 1864, glaube ich, in einer belgischen Käferzeitschrift, also in einer Zeitschrift von Experten, die sich austauschten über Käfer. Und da ist dieser Käfer beschrieben worden und eben nach Wallace benannt worden. Und derjenige, der ihn beschreibt, erzählt dort, dass ihm Wallace wiederum berichtet haben muss, wie er zu diesem Käfer kam. Es hat ihn nicht ein Einheimischer im heutigen Papua-Neuguinea beim Sammeln von Käfern beobachtet und zog dann so Wallace irgendwie da beiseite und sagte, also das ist zwar ganz nett, was Sie hier alles so sammeln und was Sie so für Tierchen finden, aber ich habe ein wunderschönes Exemplar bei mir zu Hause in meiner Hütte. Wenn Sie gerne mitkommen möchten, dann zeige ich Ihnen das mal. Und Wallace sah also diesen Käfer und war hin und weg und wollte den unbedingt haben, musste diesen Käfer jetzt irgendwie auslösen. Und wie machte er das? So wird berichtet in dieser Käferzeitschrift, indem er dem Einheimischen Gin schenkte. Und es heißt dann von diesem Käferforscher, der das beschreibt, also dass offenbar die Liebe des Gins bei diesem Einheimischen größer war als die Liebe zu diesem Käfer. Wir können ja dankbar sein im Nachhinein.
Und er heißt, das steht nämlich im Klappentext oder unter dem Klappentext Ihres Buches, Calodema Wallacei, stimmt das so? Kann man das sagen? Wallacei, ja. Wallace, Wallacei. Ja. Also ein Käfer, der auch nach Wallace benannt wurde. Sie malen vieles aus in diesem Buch. Sie lassen aber auch vieles weg. Also Sie lassen zum Beispiel die gesamte politische Situation in dieser Inselwelt im Grunde weg. Also politische Situation heißt im 19. Jahrhundert, das ist niederländisch Indien. Das ist eine Kolonialsituation. Die Niederländer haben seit, weiß nicht, 200-300 Jahren ungefähr, so mit der niederländischen Ostindien-Kompanie Indonesien besetzt. Die Gewürzinseln, Molukken, da kann man einfach wahnsinnig viele Schätze rausholen. Und aus diesem Grund kann so ein Engländer wie Wallace dann natürlich auch ungestört und auch relativ gefahrlos reisen und forschen, ne?
Natürlich, es gab damals auch, abgesehen mal vom Kolonialismus, der eben auch das natürlich mit sich brachte, keine Artenschutzkonvention und anderes, die eben die Ausfuhr verboten hätten. Klar, man kann sagen, das ist gewissermaßen die Schattenseite. Ich meine, wir haben ja diese Diskussion heute wieder, das wird Ihnen nicht entgangen sein, wenn wir uns umschauen, was in unseren Museen steht und wenn wir uns dann die Frage stellen, wie sind diese Dinge dahin gelangt und ist das alles so rechtmäßig, dann wird man natürlich in vielen Fällen zu der Antwort gelangen müssen, dass das so mit rechten Dingen nicht zugegangen ist, wenn man eigentlich sagen könnte, naja, etwas einfach irgendwo anders aufzulesen und dann mitzunehmen. Das ist nicht die feine englische Art, wie man sagen könnte. Ja, und trotzdem hat es jemand wie Wallace damals gemacht, weil es natürlich dem Selbstverständnis der Zeit auch entsprach.
Ja. Aber Sie hat es in Ihrem Buch nicht weiter interessiert. Das war einfach nicht das Thema, politische Situation zu beschreiben.
Ja, man hätte sehr vieles noch beschreiben können natürlich. Und es kommt ja dann eben auch darauf an, immer eine Auswahl zu treffen. Also das Manuskript war, wie glaube ich bei den meisten Manuskripten das der Fall ist, zum Zeitpunkt der Abgabe auch länger. Und wir haben dann etliches gestrichen und gekürzt. Aber in der Tat, mein Fokus lag nicht so sehr darauf, diese politische Situation zu skizzieren. Das kann man natürlich jetzt auch bemängeln, dass man sagt, das gehört auch dazu, diese Seite. Und da würde ich absolut zustimmen. Also da hätte man auch nochmal ein ganz anderes Gemälde entwerfen können und auch wiederum die Schattenseiten da beleuchten können. Wenn man darüber lesen will, dann gibt es hoffentlich andere gute Bücher, die dann darüber erzählen, auch wenn es meines nicht tut. Ja.
Wenn man Ihren Roman liest, dann liest man auch eine Art von Abenteuerroman, finde ich, auch eine Art von Entdeckerroman. Ist ja eigentlich auch ein sehr klassisches Genre. Ich dachte zunächst auch, weil Sie erzählen dann aus der allwissenden Perspektive, eben auch sehr, sehr malerisch, klingt nach 19. Jahrhundert, wenn man in Ihren Roman einsteigt. Und ich dachte sofort, Moby Dick und so weiter. Also solche Romane, die wurden bei mir sofort aufgerufen vom Klang her und auch von der Erzählperspektive, wenn ich Ihren Roman gelesen habe. Ist es auch so ein Feld, in dem Sie sich sehen oder sind das für Sie Vorbilder?
Ich habe nichts gegen die Gesellschaft von Moby Dick und auch gegen die Gesellschaft anderer, die da so sich tummelten im 19. Jahrhundert.
Aber haben Sie sich orientiert?
Ich habe mich nicht, würde ich sagen, aktiv daran orientiert. Das war eher, ist auch eher so unbewusst passiert. Ja, wie vieles auch natürlich unbewusst passiert. Und das war das Schöne, wie ich dann feststellte beim Schreiben eines Romans, im Unterschied zum Schreiben zum Beispiel eines philosophischen Aufsatzes, ja, oder eines wissenschaftlichen Aufsatzes, wo man natürlich nichts schreiben kann, was man nicht ganz hervorragend begründen kann, möglichst ganz rational, selbst wenn es unbewusst geschrieben wird, muss man es im Nachhinein irgendwie rationalisieren. Das war jetzt beim Romanschreiben, fiel mir dann auf, zunächst nicht so der Fall. Da konnte ich viel auch zunächst mal intuitiv tun und auch wenn ich das dann später vielleicht nochmal im Lektoratsprozess begründen oder verteidigen musste, war das trotzdem so, dass man sich da auch ein Stück weit eben vom Gefühl, das man beim Schreiben hatte und was sich einstellte, tragen lassen konnte.
Und hat sich zum Ende hin auch so eine Art von Genugtuung eingestellt, auch weil Sie Wallace, ich sagte, man kannte ihn, man kennt ihn ein bisschen heute, aber man kennt ihn eben nicht so in der breiten Masse. Also, dass Sie ihm so ein bisschen auch zu einem gewissen Recht verholfen haben. So hat sich da auch so ein bisschen eine Zufriedenheit und eine Genugtuung eingestellt?
Also es hat sich in jedem Falle Genugtuung eingestellt, als ich das Manuskript fertig hatte. Und interessanterweise war es so, ich hatte also all die Jahre gearbeitet, ohne zu wissen, ob es jemals gedruckt werden würde und dachte, du schreibst aber schon, damit es dann irgendwann auch das Licht der Öffentlichkeit erblickt. Und als das Manuskript dann tatsächlich fertig war, hatte ich so eine sehr tiefe Zufriedenheit und dachte, selbst wenn es jetzt nicht veröffentlicht wird, du hast eigentlich jetzt so deinen Dienst getan und kannst dich jetzt zufrieden zurücklehnen und selbst wenn es niemanden mehr interessiert, du hast so die Fragen für dich irgendwie bearbeitet auf eine Weise in Romanform und das war auf jeden Fall Genugtuung. Und wenn es jetzt ein bisschen bekannter wird, habe ich trotzdem nichts dagegen.
Anselm Oelze, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, dass Sie hier auf der Buchmesse bei uns auf der Bühne waren. Und ich sage auch das Buch nochmal ordentlich ab. Also es heißt, Wallace hat einen kurzen Titel und erschienen ist es im Schöffling Verlag. Vielen Dank.
Vielen Dank. Es hat mich gefreut, hier zu sein. Ja.